Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 66. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen scheinbar mühelos durch den Alltag navigieren, während andere ständig kämpfen, sich zu konzentrieren oder ihre To-Dos zu erledigen? Vielleicht kennst du jemanden oder erkennst dich sogar selbst in diesem Bild wieder. Der Kopf voller Ideen, aber der Kalender voller unerledigter Aufgaben. Stell dir mal vor, dein Gehirn ist wie ein Radio. Aber jemand hat vergessen, den Sendersuchlauf zu stoppen. Die Frequenzen springen hin und her, du empfängst alles gleichzeitig und trotzdem kannst du dich auf nichts konzentrieren. Willkommen in der Welt von ADHS. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie sich dieses ständige Gedankenchaos anfühlt und wie man es in etwas Positives verwandeln kann. Denn es gibt viele Menschen, die davon betroffen sind. Manche wissen es vielleicht auch gar nicht.
Know-how to go.
Hast du dich schon einmal gefragt, warum es ADHS überhaupt gibt? Tatsächlich gibt es die Theorie, dass ADHS in der Steinzeit ein evolutionärer Vorteil war. Menschen mit ADHS sind neugierig, impulsiv und ständig auf der Suche nach Neuem. Perfekte Eigenschaften für Jäger und Sammler. Deswegen nennt man diese Annahme oft auch die Jäger-Sammler-Theorie. Während andere noch überlegten, handelten ADHS-Betroffene schnell. Sie entdeckten neue Nahrungsquellen, reagierten blitzschnell auf Gefahren und hielten die Gruppe in Bewegung. Auch der typische Bewegungsdrang von ADHS-Betroffenen könnte damals ein Vorteil gewesen sein. Schließlich war ein nomadisches Leben voller Herausforderungen. Was früher also ein echter Survival-Boost war, kann heute in einer Welt voller Strukturen und Routinen zur Herausforderung werden. Doch wer seine Stärken kennt, kann ADHS auch heute noch für sich nutzen. Heute spreche ich mit jemandem, der das Ganze aus erster Hand kennt und Menschen hilft, ihre Stärken, trotz oder gerade wegen ADHS zu entfalten.
Experte der Woche.
Mein heutiger Gast ist François Mattei. Er ist Gründer und CEO von Unablenkbar Zentrum für ADHS, Speaker und Coach und hat die Mission, möglichst vielen Menschen mit ADHS zu helfen, ein glückliches Leben zu führen. Neben seiner Rolle als CEO unterstützt er Firmen, Communities, Schulen und Institutionen, wenn es darum geht, die Performance zu steigern und insbesondere Menschen mit ADHS zu fördern. Wie sieht ein Leben mit ADHS aus? Was ist das überhaupt und wie geht man selbst und das Umfeld mit dieser Diagnose um? Das hat er mir verraten. François, sehr schön, dass wir uns heute sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Unser Thema heute ist ADHS. Mhm. Wenn Menschen ADHS hören, kommt die Assoziation zu Kindern, ja, die unruhig sind und sich nicht konzentrieren können. Aber lass uns einmal drüber sprechen, was ist ADHS überhaupt und wieso betrifft es nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene?
Ja, das ist sehr interessant. Danke für die Einladung, Hadi. Also über ADHS zu sprechen, das ist natürlich mein Leben. Und ich bin selber betroffen als Erwachsener, wurde erst als Erwachsener diagnostiziert. Und das ist vielleicht auch der springende Punkt. Die Frage ist ja, fällst du auf in der Kindheit oder nicht? Und wenn du natürlich das Klassenzimmer auseinander nimmst, dann bist du mal auf dem Radar und dann wird es abgeklärt. Aber wenn du da in der Ecke sitzt, gute Leistungen bringst in der Schule, also intelligent bist, zum Fenster rausschaust und dich gut anpasst, dann kann es natürlich sein, dass du, ja, dass du nicht auffällst und dann kommt es dann auch nicht zur Diagnose. Also ADHS ist ja immer vorhanden, aber erst wenn dann mal die Struktur weg ist, die dich in der Kindheit begleitet hat, das kann im Studium sein, das kann sein, wenn du ausgezogen bist, dann kommen Symptome. Und deshalb gibt es so viele Erwachsene momentan und vor allem Frauen mit dieser Problematik.
Ich frage mich, wie, du hast beschrieben, wenn du dich anpasst und nicht auffällig bist, dann fällt es halt eben auch nicht auf. Mhm. Aber wie wurde bei dir die Diagnose gestellt und warum auch erst so spät?
Ja, es muss ja zuerst was passieren. Mhm. Also es muss irgendwie ein Zusammenbruch, ein Burnout, also typischerweise ist es eine Erschöpfungsdepression. Und dann wird mal geschaut, hey, was ist eigentlich dahinter? Und viele sind dann halt mit Erschöpfungsdepression diagnostiziert worden und sind dann in die Klinik gesteckt worden. Dann kamen sie aus der Klinik raus und dann gab es Therapie jahrelang und es wurde immer noch nicht besser. Und irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass man dann sagt, hey, da muss doch irgendwas sein. Und genau da sind wir jetzt, oder? Also wir haben natürlich vor allem Frauen, die jahrelang behandelt wurden, aber eben nicht, dass ADHS nicht, ja, nicht präsent war. Und das ist natürlich dann eine Erleichterung.
Aber ist ADHS dann der richtige Begriff dafür? Weil es ist ja, steht ja für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Also sprich, ich habe eine geringe Aufmerksamkeit und bin eher hyperaktiv, also kann also wie der Name es sagt oder vermuten lässt, nicht ruhig sitzen, bin immer ja, zappelig fast schon. Wie siehst du das?
Ja, der Begriff, also das Kürzel ist ja nicht schlecht, ADHS tönt cool, aber wenn man das natürlich aufschlüsselt, diese Hyperaktivität, ich würde sagen, das ist nicht nur eine äußere Hyperaktivität, es repräsentiert eben auch diese innere Unruhe. Und deshalb lässt man das auch in der Forschung stehen, dieses H. Also man unterscheidet nicht mehr so zwischen ADS und ADHS, weil man muss dieser ganzen Verträumtheit und inneren Aufgewühltheit und inneren Unruhe da auch Raum geben. Störung, finde ich eher problematisch halt. Das ist, ja, weil man es nicht im Labor nachweisen kann, dann ist es halt eine Störung und nicht eine Krankheit. Hey, es ist eine Andersentwicklung des Gehirns. Irgendwann war das Gehirn mal gefragt und jetzt ist es halt, muss man sich halt schauen, wo ist es noch gefragt?
Können wir ein bisschen in deine Geschichte einsteigen? Was ist bei dir passiert und wie wurde die Diagnose gestellt?
Interessanterweise, ich war ja immer relativ, ja, sage ich jetzt mal, schnell unterwegs in meinem Leben, also als Unternehmer, habe Uni abgebrochen, typisch nach 9 Fächern studiert und so, also typisches ADHS-Leben und dann selbstständig gemacht und immer auf Zack, immer was Neues, immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann kam eine Zeit, da hatte ich wie keine Verantwortung mehr und dann fand auch kein Wachstum mehr statt. Und dann war irgendwas los mit mir und ich habe es dann auch gesucht. Also ich habe dann bin Risiken eingegangen. Irgendwie ich war auf dieser Dopaminjagd und das hat dann mein Leben so richtig durcheinander gebracht und dann konnte ich dann einfach nicht mehr, weil ich habe meinen Kompass verloren. Also ich wusste nicht mehr, in welche Richtung ich gehen sollte. Und dann kam es dann zu diesem Bruch im Leben. Und die Psychologin, die hat mich dann gefragt, können Sie sich vorstellen, dass Sie ADS haben? Die haben gesagt, sicher nicht, ich kenne mich damit aus, seit 30 Jahren in der Bildung. Hat sich dann herausgestellt, dass ich doch nicht so viel wusste. und dann wurde die ganze Abklärung gemacht, natürlich mit der Anamnese, Fragebögen und so. Mhm. Und der Psychiater, der hat dann interessanterweise eine halbe Stunde mein Leben erzählt. Und ich ihm gesagt, hey, aber Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, und da passte alles rein. Also den Alkohol, den ich getrunken habe, also die Süchte natürlich, das ist unglaublich. Selbstmedikation, ja, typischerweise. Es hat alles gepasst, plötzlich ging alles auf.
Ja, du hast das nächste Stichwort genannt, Medikation. Wenn ich ADHS höre, denke ich an Ritalin. Wie stehst du zu Medikation generell?
Also so ein Stimulantium gibt dir das Dopamin, das dir fehlt. Also es hilft am besten, wenn man ehrlich sein will. Und zwar bei 80%. In Deutschland und in der Schweiz beginnt man ja zuerst mit Methylphenidat, weil es günstiger ist für die Krankenkassen. Und schaut mal, es ist auch einfacher von der Wirkung her. Und dann schaut man, wie es wirkt genau. Also es muss ja eine Beruhigung geben, eine Fokussierung muss es geben. Man kann es richtig dosieren, das kann man. Das kann es sehr gut einstellen. Und es gibt gewisse Nebenwirkungen, die man beachten muss. Aber ich meine, Ritalin, das Medikament ist so gut erforscht. Das gibt es schon jahrzehntelang. Und wir machen wirklich die Erfahrung, dass es bei ganz vielen einfach auch hilft. Ich habe es auch genommen. Und ich konnte ja kein Sachbuch mehr lesen. Also Harry Potter war kein Problem, aber ich konnte kein Sachbuch lesen. Es ging nicht. Eine Minute und weg. Und dann, als ich das erste Mal Ritalin genommen habe, habe ich gedacht, wow, ich habe 2 Stunden durchgelesen. Und ich habe gedacht, wow, mein Psychiater ist Gott. Also es war wirklich extrem. Gut, das hat er mir auch prophezeit. Er hat gesagt, das Erste, was ich denke, ist, er sei Gott. Und das war wirklich interessant. Ich konnte dann ein Jahr lang mein ganzes Leben umstellen. Ich konnte mir die Strukturen schaffen. Ich konnte alles ausprobieren, was hilfreich ist und so viele wertvolle Erfahrungen sammeln und dann aber auch ohne Medikation weitermachen.
Unsere Zuhörer fragen sich bestimmt, ja, ich bin vielleicht auch unruhig, aber wie kann ich selber denn herausfinden, ob ich ADHS habe oder nicht? Also was sind klassische Symptome, vor allem bei Erwachsenen?
Ja, also das ist natürlich, dass diese starke innere Unruhe oder das schnell aus der Haut fahren, also impulsiv sein, aber auch, was ganz wichtig ist, eine Hochsensibilität. Und das ist genau auch der Punkt, dass viele sagen, ja, ich bin einfach hochsensibel oder ich wurde mal diagnostiziert mit Hochsensibilität. Das ist stimmt, es ist keine Diagnose. Es muss was vorhanden sein. Und das sind so typische Symptome. Natürlich vergessen, Dinge vergessen, es kann ja mal lustig sein, ein schlechtes Arbeitsgedächtnis, sich Dinge nicht merken können, also diese ganzen exekutiven Funktionen. Und ich werde dann immer gefragt, ja, aber schau mal, ich habe das auch. Also ich kann mich auch ab und zu nicht konzentrieren und vergesse mal was und werde dann wütend. Ja, und dann sage ich, ja, ab und zu. Aber bei ADS ist es immer. Das ist der große Unterschied. Mhm. Also wenn jemand wirklich konstant diese Symptome hat, sollte man es abklären.
Du hast ein Modell entwickelt, das auf Schlaf, Bewegung, Ernährung und guten Beziehungen basiert. Kannst du uns etwas mehr dazu erzählen und wie hilft dieses Modell den Menschen mit ADHS?
Oder muss ich vorstellen, bei ADHS ist es eine besondere Herausforderung, Leistung zu erbringen, gerade wenn etwas langweilig ist oder wenn etwas zu diffus verfasst ist. Also wenn man nicht gleich anfangen kann oder diese Motivation aufzubringen, das fehlende Dopamin, das ist ganz schwierig, etwas anzufangen. Und wir müssen dann schauen, wie können wir uns primen, wie können wir unser Gehirn so weit bringen, dass es wirklich die beste Leistung bringen kann. Und das Wichtigste ist Schlaf. Oder wenn ich zu wenig schlafe, zu wenig Tiefschlaf habe oder schlechten Tiefschlaf habe zum Beispiel, dann komme ich dann so in den Gehirnnebel rein und kann mich nicht richtig konzentrieren. Die Symptome verstärken sich einfach. Deshalb ist Schlaf ganz entscheidend. Bewegung ist ganz entscheidend. Das gibt mir auch diese chemischen Botenstoffe, vor allem auch das Dopamin. Und immer wieder bewegen und vor allem auch balancieren, weil das fördert und stimuliert den Cerebellum, was wiederum dann, also das Kleinhirn, was wiederum dann Dopamin sendet in diese Netzwerke rein, wo unsere Steuerzentrale drin ist und diese exekutiven Funktionen. Das heißt, ich kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich mich bewegt habe. Also zum Beispiel Kinder oder auch Erwachsene, bevor sie sich hinsetzen und etwas sich konzentrieren müssen, immer zuerst bewegen. Und dann noch die Ernährung ist auch ganz entscheidend. Proteine essen, weil Proteine Grundbausteine, die Aminosäuren für die chemischen Botenstoffe. Das heißt, das ist wichtig. Es hilft, es verbessert auch die Qualität einer Medikation. Und das andere ist schauen, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Weil jedes Mal, wenn ich natürlich Kohlenhydrate esse, und meistens ist es wirklich reiner Zucker, dann ist halt einfach der Blutzuckerspiegel schießt durch die Decke und dann falle ich nach anderthalb bis zwei Stunden einfach runter und die Symptome sind dann einfach extrem da. Und dann bin ich den ganzen Tag wieder, ist ein Auf und Ab. Und wenn ich das konstant halten kann, das ist super. Und dann haben wir natürlich noch, also gute Beziehungen sind extrem wichtig, weil das fördert das Dopamin und es gibt auch Rückmeldungen und ist gut für das Selbstwertgefühl. Und dann gibt's noch Strukturen, die ich muss den Tag planen, jeden Tag. Der Tag muss geplant sein. Ein planloser Tag, das ist ein verlorener Tag. Also der kann man im Lebenskalender einfach streichen. Und viele kennen das mit ADHS, die liegen dann einfach rum und fühlen sich richtig depressiv. Und dann gibt's noch die Achtsamkeit, also meditieren, also diesen Anführungszeichen Kontrollmuskel trainieren, zwischen abschweifen und wieder zurückholen in den Fokus rein. Das hilft auch. Also es ist so, eigentlich sind es diese sechs Pfeiler, die wichtig sind.
Was kann jemand tun, der Schwierigkeiten hat, die Säulen, die du gerade eben beschrieben hast, in seinen Alltag zu integrieren? Bei besonders hohem Stresslevel.
Also hoher Stresslevel ist natürlich klar, da muss ich was verändern. Also ich denke mal, sicher zum Arzt gehen und mal schauen, hey, was kann ich irgendwie machen? Wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Ich würde nicht alles aufs Mal ändern. Ich würde einen kleinen Schritt machen. Ich würde mal beim Schlaf zum Beispiel schauen, dass ich immer zur gleichen Zeit aufstehe am Morgen, weil das ist viel einfacher zu machen, wie immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Also das ist zum Beispiel ein Ansatz. Natürlich kein Tageslicht mehr, also kein Blaulicht mehr nach 21 Uhr zum Beispiel, kein Koffein mehr nach 14 Uhr, all solche Dinge versuchen. Oder dann eine Gewichtsdecke zum Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Tipps und Tricks, die man da machen kann. Immer nur einen kleinen Schritt machen. Weil ADS funktioniert nur mit Tiny Steps, nicht mit großen Schritten. Das funktioniert nicht.
Ja, sehr gut. Manche Menschen sagen ja auch, dass ADHS eine Superpower ist, also eine Stärke. Wie drückt sich denn die Stärke bei diesen Menschen aus oder in den Organisationen?
Ja, wir kommen extrem in den Hyperfokus. Das heißt, die Energie verschiebt sich dann in den hinteren Teil des Gehirns. Es gibt eine Hypofrontalität und da können wir Entscheidungen in Millisekunden treffen. Da braucht es keine exekutiven Funktionen. Und das ist natürlich ein super Zustand. Da können wir leisten ohne Ende. Da können wir viele Dinge parallel machen. Aber es ist auch ein sehr anstrengender Zustand. Das heißt, Cortisol-Level steigt und wir müssen uns nachher aktiv erholen. Das ist ganz wichtig. Und der Mechanismus ist eigentlich einfach, oder? Mit ADS kommen wir schnell rein, weil das Default Mode, also die Grundeinstellung des Gehirns, übernimmt immer schnell. Und deshalb haben wir ganz schnell eine Hyperfrontalität. Und viele haben das eben, wenn sie prokrastinieren, also wenn sie Dinge aufschieben. Und dann kommen sie in den Hyperfokus rein. Und wenn dann der nächste Stressor kommt, sind sie eigentlich ganz viel in diesem Hyperfokus, ohne sich zu erholen. Das heißt, hohes Cortisol-Level und das kann dann zu dieser Erschöpfung führen. Da haben wir ganz viele, ja.
Was ich ganz interessant fand, ist, du hast eingangs erwähnt, dass es viele Frauen betrifft.
Ja.
Und ich glaube, es sind 2/3 deiner Klienten sind Frauen. Warum ist das so? Weißt du das?
Ja, das ist so, weil sie halt einfach nicht aufgefallen sind in der Kindheit. Das kann dann sein, dass eben vielleicht hatten die Mutter auch ein ADHS und dann war das einfach normal zu Hause, dass man sich so verhält. Intelligenz ist natürlich ein Thema, Verträumtheit, das ist nicht so auffällig. Man sagt, ja, sie könnte ein bisschen mehr, aber es ist ja ganz okay. Vielleicht auch das Rollenverständnis, das wir immer noch in der Gesellschaft haben, dass Mädchen eher ruhig sind und dass es okay ist, wenn sie so sind. Und das und sie internalisieren vieles, also den ganzen Stress, auch natürlich mit der Social Media verbunden. Diese Internalisierung ist ein großes Problem, weil das sehen wir nicht sofort. Sehen wir erst später und oft einfach zu spät.
Gibt es irgendwelche Umweltfaktoren, die ADHS besonders beeinflussen können?
Ja, also sicher natürlich Schwangerschaft, Drogen, also die ganze Epigenetik, die ganzen Umweltfaktoren, welche Gene eben eingeschaltet werden und welche nicht. Das ist ein enormes Thema, das ist Teil der Forschung zurzeit, weil wir können über die Gene, da können wir eh nichts machen. Also die haben wir oder haben wir nicht. Aber die Epigenetik spielt eine riesengroße Rolle. Und vor allem auch dann in den ersten Wochen, Monaten, also die ganze emotionale Bindung. Und wir hatten mal einen Gast im Podcast, der hat ein Kind adoptiert aus einem Kinderheim, ich glaube in Marokko. Und das war sehr eindrücklich. Der hat gesagt, hey, in unserer Community, also alle, die Kinder adoptiert haben, 90% haben eine ADHS. Und das ist doch sehr, also das ist wirklich sehr interessant, was da passiert, wenn diese emotionale Bindung fehlt, was da ausgelöst werden kann. Also was für Traumata, was für traumatische Episoden da sind und die haben einen riesengroßen Einfluss. Bestimmt, ja. Auf die Stärke der Symptome natürlich.
Ja. Ich überlege gerade, was Eltern tun können für ihre Kinder, um das entweder frühzeitig zu diagnostizieren oder vielleicht das Risiko dafür zu minimieren. Hast du da Tipps?
Da sein für die Kinder, emotional da sein, emotionale Geborgenheit geben ist sicher wichtig und nachher helfen beim Strukturieren. Belohnen zu Hause ist ganz wichtig, weil bestrafen nützt nichts, weil bestrafen ist ja eine Form von Konsequenz und Konsequenz kann nicht verstanden werden, weil aufgrund der Unterstimulation eigentlich das Denken nicht da ist. Also ich kann etwas nicht verstehen, also ich kann die Konsequenz nicht verstehen. Das ist übrigens auch wichtig an der Schule. Und deshalb ein Belohnungssystem machen, das ist ganz wichtig. Viel bewegen, also immer zuerst das Vergnügen und dann die Arbeit. Mhm. Anstatt umgekehrt. Und das ist sicher wichtig. Und was mein Sohn gesagt hat diese Woche, war, als meine Frau ihn gefragt hat, du, was rätst du Eltern? Er hat auch ADHS. Dann hat er gesagt, hey, gebt uns einfach Zeit. Gebt uns Zeit. Es kommt schon gut. Mhm. Aber wir brauchen einfach Zeit. Und das finde ich unglaublich schön. Das ist wirklich ein Punkt. Weil wir sind alle so getrieben.
Das stimmt. Das stimmt. Du hast es gerade eben gesagt und das triggert bei mir natürlich die Frage, gibt es eine genetische Komponente? Also wird ADHS vererbt? Das scheint ja so zu sein, oder?
Ja, man spricht zwischen 70 und 80%, ja. Ja, es ist immer lustig, oder? Die Frage, wenn ich so Beratungen mache oder so, dann, und die sind nicht sicher, dann frage ich, du, könnten die Eltern oder ein Elternteil eine ADHS haben? Und das ist immer eine super Frage. Dann denke ich, ja, also meine Mutter, die ist ja wahnsinnig verpeilt und war das schon immer. Und ja, da kommen wirklich ganz interessante Dinge raus. Oder ja, sie war so viel depressiv und so und wir hatten wirklich eine schwierige Zeit. Und das sind alles Anzeichen dafür, oder? Das ist, ja, ist
wenn
klar.
Wir, ja, wenn wir wieder zurück in die Therapie gehen, du hast dein Modell hervorragend geschildert und das passt eigentlich hervorragend mit allem, was man generell mit gesundem Leben in Verbindung bringt. Ja. Ja, also Bewegung, Ernährung, ausreichend Schlaf, guter Schlaf, ja. Soziale Interaktionen, sich gedanklich und geistig fordern. Das trifft für vieles zu.
Ja. Ja,
und das finde ich sehr spannend. Es gibt aber auch neue Behandlungsmethoden. Kannst du uns etwas zu der Behandlung mit Virtual Reality erzählen?
Ja, also kann man sich natürlich vor allem die exekutiven Funktionen kann man dann natürlich auch ein bisschen trainieren. Das wird momentan wird es eingesetzt, also Studien laufen in der Diagnostik, wo man die exekutiven Funktionen so testen kann. War mal die erste Studie kam von der Universität in Helsinki. Ist sehr spannend bei Kindern und es war wirklich, also die Qualität war sehr gut. Und jetzt muss man mal schauen.
Du musst uns vielleicht erklären, was sind exekutive Funktionen?
Genau, das ist Arbeitsgedächtnis, das ist Ziele setzen, das ist, sehe ich etwas und räume ich das weg. Also es sind alles so, das kontrollieren können. Also kann ich mich kontrollieren? Kann ich die Gefühle kontrollieren, Emotionen kontrollieren? Kann ich Ziele setzen? Kann ich langfristige Ziele setzen? Kann ich mir Dinge merken, im Arbeitsgedächtnis abspeichern? Kann ich Dinge als relevant sehen? Kann ich Prioritäten setzen? Kann ich mich sozial adäquat verhalten im richtigen Moment und meine Impulsivität unter Kontrolle halten oder diese innere Unruhe? Kann ich die negativen Gedanken steuern? Das ist ein Teil des präfrontalen Kortex, der Steuerzentrale, der dafür verantwortlich ist. Ja, das sind alles exekutive Funktionen, die es in einem, vor allem in einem Büroumfeld braucht, oder? Das ist das. Und da kann man so ein bisschen natürlich trainieren. Das sind Verhaltensveränderungen.
Ja, sehr, sehr spannend. Wenn wir gemeinsam in die Zukunft schauen, was glaubst du, wird noch an Therapiemöglichkeiten oder diagnostischen Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen?
Ja, vielleicht eben kann man bei der Auswertung mit KI geht's schneller. Mhm. Also da gibt's sicher ein Learning. Sicher das Berichtwesen etc. bei der Diagnostik kann man so sicher beschleunigen und vereinfachen und diese Daten zusammenführen und dann vielleicht Schlussfolgerungen ziehen, wie jetzt zum Beispiel Hochsensibilität. Oder plötzlich merkt man, wow, das sind ja ganz viele oder alle haben ja das oder 99%. Das ist sicher eine Möglichkeit. Dann, ja, oder es ist immer schwierig, wie kriege ich den präfrontalen Kortex zum Laufen? Also man versucht auch mit Neurofeedback, mit dem speziellen Neurofeedback versucht man zum Beispiel genau diesen Ort zu stimulieren, wo das Dopamin produziert wird. Und das sind so neuere Ansätze. Die sind halt teuer, weil das muss man natürlich mit dem Scanner machen und das ist halt, jede Behandlung kostet halt sehr viel. Aber ich denke, wenn man technologisch noch was machen kann, wenn das alles günstiger wird, dann glaube ich, können wir doch noch einiges erreichen, oder? Genau diese Punkte herausfinden, zum Beispiel Striatum, das ist der Türsteher im Gehirn, und wir haben den liebsten Türsteher, der lässt einfach alles durch, und der sagt nicht Stopp, oder? Und deshalb sind wir so überfordert, überreizt, mit den Eindrücken. Und genau dort, oder gibt es dort Möglichkeiten, zu lokalisieren und lokal zu stimulieren, zum Beispiel?
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wenn wir zurück in die Realität kommen, ins Hier und Jetzt, sprichst du oft davon, wie wichtig es ist, Verständnis für die Lebensrealität für Menschen mit ADHS zu haben. Mhm. Was muss sich aus deiner Sicht gesellschaftlich ändern, damit es Betroffenen besser geht?
Ja, ich denke, die Menschen müssen dort eingesetzt werden, wo sie die Ressourcen haben. Mhm. Also wir haben ja Personalabteilungen alle umbenannt in Human Resources, oder? Jetzt soll man das mal wahrnehmen. Also es ist klar. Und dieses Verständnis zu haben, also das sicher mal und gleichzeitig aber auch zu schauen, hey, wie können wir wieder Qualitätsarbeit leisten im Unternehmen? Wie können wir wieder fokussieren? Das heißt, Notifications ausschalten, das heißt, reduzieren der Kanäle, der Kommunikationskanäle, das heißt, Raum schaffen für eine Fokuszeit, 90 Minuten, keine E-Mails, nichts. All das, da muss ein Umdenken stattfinden, weil sonst ist die Produktivität im Keller.
Ich frage immer zuletzt, welche drei Tipps möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, die ADHS haben oder auch für deren Umfeld oder für uns als Gesellschaft? Drei Tipps von dir für uns.
Hey, bewegt euch.
Sehr gut.
Also das ist wichtig, oder? Hey, bewegt euch. Wenn ihr, das weißt ihr auch, oder? Es geht ja um die Gesundheit. Also sowieso, es gilt ja für alle, nicht nur für Menschen mit ADHS, aber dort besonders. Hey, bewegt euch. Das ist mal ganz wichtig. Esst mehr Proteine wie Kohlenhydrate. Das ist vor allem für ADHS wichtig. Und schaut, dass ihr immer wieder mal aus der Komfortzone geht. Das ist ganz wichtig, weil erst das stärkt das Selbstvertrauen wieder.
François, vielen Dank für das spannende Gespräch. War sehr interessant und ich finde es super, dass du dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit verhilfst. Vielen Dank für das, was du tust.
Hey, danke dir auch, Hadi. Super, was du machst. Ja, wunderbar.
Die Fakten der Folge.
Viele Menschen, vor allem Frauen, erhalten ihre ADHS-Diagnose erst im Erwachsenenalter. In der Kindheit fallen sie oft nicht auf, wenn sie gute Leistung erbringen oder sich gut anpassen. Doch sobald die Struktur des Elternhauses oder der Schule wegfällt, zum Beispiel im Studium oder im Berufsleben, treten die Symptome deutlich hervor. Häufig wird ADHS erst erkannt, wenn es wie bei François zu einem Burnout oder einer Erschöpfungsdepression kommt. Der Begriff Hyperaktivität ist irreführend. ADHS bedeutet nicht nur äußerlich unruhiges Verhalten, sondern auch eine starke innere Unruhe. Viele Betroffene haben ein ständiges Gedankenkarussell, sind extrem sensibel und geraten schnell in Stress. Die Forschung spricht deshalb nicht mehr von einer reinen Hyperaktivitätsstörung, sondern betrachtet auch die verträumte, nach innen gerichtete Form von ADHS. ADHS-Symptome können auch durch bestimmte Lebensgewohnheiten verstärkt oder gemildert werden. Schlafmangel führt oft zu erhöhter Impulsivität und Konzentrationsproblemen. Regelmäßige Bewegung, vor allem balancierende Übungen, fördert die Dopaminproduktion und verbessert die Steuerzentrale im Gehirn. Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Proteine unterstützen die Produktion wichtiger Botenstoffe, während ein schwankender Blutzuckerspiegel die Symptome verschlimmern kann. Menschen mit ADHS haben oft besondere Stärken, etwa hohe Kreativität, schnelle Problemlösungen oder intensiven Fokus auf spannende Aufgaben. Doch ohne klare Strukturen kann das Gehirn in ein Chaos aus Ablenkung und Impulsivität abrutschen. Wichtig sind feste Routinen, gut geplante Tagesabläufe und gezielte Methoden wie Achtsamkeitstraining, um die eigene Aufmerksamkeit besser zu steuern. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch ein Random Reminder. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtech.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Lavendel für innere Ruhe und besseren Schlaf. Lavendel ist ein wahres Wundermittel der Natur, wenn es um Entspannung und die Reduktion von Angstzuständen geht. Der angenehme Duft der Lavendelpflanze wirkt beruhigend auf dein Nervensystem und kann dir helfen, Stress abzubauen und die Schlafqualität zu verbessern. So funktioniert das. Beruhigung des Nervensystems. Lavendel enthält Verbindungen, die das Stresshormon Cortisol senken und eine entspannende Wirkung auf den Körper haben. Schlafförderung. Studien zeigen, dass Lavendel die Schlafdauer verlängern und die Tiefschlafphasen verbessern kann. Angstreduktion. Der Duft von Lavendel hat eine angstlösende Wirkung und kann in stressigen Situationen wie Prüfungen oder Präsentationen helfen. Also ein Random Reminder in dieser Woche. Lavendel für innere Ruhe und besseren Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von CeramTech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.